Willkommen zu Money and More, unserem Podcast von brokervergleich.de, Folge 26 und dem ersten im Jahr 2024. Heute schon in die eigene Geldbörse geblickt? Was findet sich darin? In der Regel ein paar Münzen, vielleicht Scheine, Kredit- und Girokarten, also nichts Ungewöhnliches. An das Zahlen mit dem Euro haben sich inzwischen alle gewöhnt und eigentlich gilt jener als ganz stabile Währung, zumindest in der Bevölkerung. Wir unterhalten uns diesmal aber mit jemandem, der sich intensiv mit dem Thema Geld befasst hat und dessen These lautet, unser Geldsystem und der Euro sind demnächst am Ende. Und wir brauchen eine Revolution, die größte aller Zeiten. Darüber hat er auch ein Buch mit entsprechendem Titel geschrieben. Die Rede ist von Marc Friedrich, dessen aktuelles Werk in der Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch ganz weit oben zu finden ist. Hören wir mal, was er uns über das Geld von morgen erzählt. Tipp, es wird digital. Darüber hinaus haben wir das Jahresergebnis unseres Echtgeldtests für RoboAdvisor vorliegen. 2023 war dort ein überaus erfolgreiches Jahr. Damit starten wir in unsere neue Folge. Los geht's. Hallo, wir sprechen heute mit Marc Friedrich, Finanzexperte und mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor, unter anderem für Der größte Crash aller Zeiten. Und wie bei allen Gästen biete ich Ihnen erstmal an, stellen Sie sich doch einmal kurz vor.
Ja, mein Name ist Marc Friedrich, ja, Finanzexperte, Honorarberater, Buchautor, jetzt mein 7. Bestseller in Folge, worüber ich mich sehr freue natürlich. Ja, ansonsten YouTuber, habe auch einen Podcast und auf X bin ich auch aktiv und Initiator von Friedrich.report.
Wie schon erwähnt, wir sind heute hier, weil Sie und Florian Kössner ein neues Buch auf den Markt gebracht haben, Die größte Revolution aller Zeiten mit Bitcoin-Symbol auf dem O, rund 588 Seiten, erschienen im Finanzbuch Verlag. Groß, orange, mittlerweile im Stapel beim Buchhändler der Wahl zu finden. Und wie erwähnt, das Buch ist wieder unter den Top 10 der Spiegel Sachbücher zu finden. Erste Frage, jetzt schon Angst, bei Dennis Scheck in der Mülltonne zu landen?
Nee, erwarte ich sogar, weil es immer so ist. Ja, keine Angst, nein, ganz im Gegenteil. Also es würde mich überraschen, wenn es anders wäre. Das ist schon fast eine Auszeichnung, wenn Dennis Scheck mich in die Mülltonne wirft.
Aber Sie haben Glück, ich glaube, jetzt sind erstmal die Belletristikbücher wieder dran.
Wie man sieht, ne?
Kommen wir zum Inhalt. Ihr Buch dreht sich mal wieder um einen vermeintlich anstehenden Systemcrash. These, unser Geld stirbt. Frage, warum, weshalb und was haben Schulden damit zu tun?
Nicht mal wieder, sondern immer noch, ne? Also es ist ja ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen. Das ist ja ein Prozess, der vor ja, knapp 30 Jahren begonnen hat. Und das versuche ich ja auch im System aufzuklären oder im Buch. Und was ich mir gemacht habe oder die Mühe, die ich mir gemacht habe mit Florian Kössler zusammen, ist natürlich erstmal in die Geldgeschichte zurückzuschauen, 2000 Jahre Geldgeschichte, um zu zeigen, dass eigentlich Geld immer stirbt. Also es kommt und geht und die durchschnittliche Lebenszeit eines Geldsystems ist so eine Lebenszeit eines Menschen, so 80 bis 100 Jahre. Und da kann man bis ins Römische Reich zurückblicken. Und da haben wir eins erkannt, nämlich, dass der schwächste Faktor oder der verantwortliche Faktor dafür ist, dass die Geldsysteme immer wieder ja, in die Binsen gehen, tatsächlich das schwächste Glied der Kette ist, nämlich der Mensch. Also irgendein Kaiser, irgendein Diktator, irgendein Politiker fängt an, das Geldsystem auszuhebeln. So hatten wir in einem goldgedeckten System zum Beispiel die Münzverschlechterung oder Coin-Clipping. Also bei der Münzverschlechterung wurden zum Beispiel niederwertigere Metalle den hochwertigeren Metallen zugegeben, ne, um nicht zu viel Gold oder Silber beimischen zu müssen. Und so hat man das System inflationiert, weil die Kriege zu teuer waren, weil der Lebensstil zu teuer war, das Schloss war zu groß und so weiter. Da gibt es viele Argumente. Und das passiert immer und immer wieder. Deswegen nur, weil wir in unserem Lebenszeit noch nicht mitbekommen haben, dass ein Geldsystem krepiert, kann man schon fast sagen, heißt es nicht, dass es nicht jetzt wieder passiert, weil jetzt sind wir nämlich genau vor dem Faktor. Und das hat was mit dem zu tun, dass wir jetzt ein ungedecktes Geldsystem noch zusätzlich haben. Und es hat jahrelang ganz gut funktioniert, aber jetzt haben wir es ja auch aufgezeigt in den Zyklen. Da gibt es 5 wichtige Zyklen, die man sich anschauen muss, also Demokratiezyklus, Generationenzyklus und so weiter. Und die kommen jetzt alle zueinander. Und ich glaube, wir alle spüren ja auch intuitiv, dass da draußen was aus den Fugen geraten ist, dass wir eine Akkumulation von Krisen sehen. Ne? Also nicht nur jetzt seit der Corona-Krise, sondern schon in den letzten Jahren. Aber auch wir sehen ja, unsere Politik, unsere Ampelregierung ist heillos überfordert. Es werden Fehlentscheidungen getroffen, die uns nicht nur viel Wohlstand kosten, sondern auch viel Ansehen und auch Vertrauen in die Institutionen, in die Politik. Es erstarken dann am linken und rechten Rand immer neue Parteien oder Populisten. Und die Menschen werden einfach immer unzufrieden. Und das ist natürlich auch ein brandgefährlicher Cocktail für eine Nation, für eine Zivilisation, aber auch für die Demokratie. Jetzt haben wir Rekordschuldenstände durch das Fiat-Geldsystem, weil wir hatten ja seit 1944 ein neues Geldsystem durch Bretton Woods, ne? Auf Grundlage des Zweiten Weltkrieges musste man die Geldordnung neu schaffen. Dann hatten wir bis 1971 ein goldgedecktes Geldsystem. Und 1971 hat dann Richard Nixon, der US-Präsident, in der Nacht-und-Nebel-Aktion eigentlich weltweit geltendes internationales Recht gebrochen, indem er gesagt hat: So, der Krieg in Vietnam ist zu teuer, unsere Ausgaben sind zu hoch, wir müssen jetzt den Goldstandard ad acta legen. Und seitdem haben wir ein ungedecktes Papiergeldsystem, ein Chiralgeldsystem. Das heißt, die Banken, also die Privatbanken, aber die Notenbanken kreieren Geld aus dem Nichts. Und das ist am Anfang okay. Das ist auch gut für Wirtschaftswachstum. Aber irgendwann eskaliert es dann, weil dann kommen wir in so einen Sättigungsgrad. Dann werden die Schulden immer größer. Es entstehen Spekulationsblasen. Und in der Spirale sind wir seit 30 Jahren, dass jede Krise, die am Finanzmarkt entsteht, dann durch die Notenbanken gelöst wird, indem sie immer die gleiche Rezeptur hervorgezaubert haben, nämlich die Zinsen zu senken und die Geldschleusen zu öffnen. Problem war aber in den letzten Jahren immer und immer wieder, dass die Notenbanken dadurch die nächste Krise schon wieder initiiert haben. Und parallel sind natürlich durch die Gelddruckermaschine bei den Notenbanken die Schuldenstände in absurde Höhen gestiegen. Und jetzt haben wir halt den Salat, jetzt haben wir hohe Zinsen, wir haben hohe Schuldenstände, wir haben eine Notenbank, die die Zinsen halt bei 5% oder sogar über 5% hat. Und jetzt sehen wir ja zum Beispiel, dass in den USA der größte Posten im Haushalt der amerikanischen Regierung nicht mehr das Militär ist wie bisher, sondern jetzt ist es erstmalig die Zinszahlungen auf die Schulden. Und zwar bei 1 Billion Dollar. Und ich rede nur von den Zinszahlungen, da wurde noch kein einziger Cent getilgt. Und ja, jetzt sehen wir halt, dass auch dann die Notenbanken immer restriktiver werden, dass sie dann auch Probleme haben, dass versucht wird, das Spiel noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Und also in Europa zum Beispiel mit der EZB, also der Euro ist ja nur noch unter uns, weil natürlich die EZB alle Maastrichter Kriterien gebrochen hat und die Bilanzsumme massiv erhöht hat. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie lange man den Ball noch im Spiel halten kann. Deswegen versucht man jetzt auch einen digitalen Euro zu implementieren. Und das ist sozusagen mal die bisschen längere Antwort auf Ihre doch sehr prägnante Frage.
Sie sind jetzt ein bisschen praktisch durch die erste Hälfte Ihres Buchs durchgeritten. Ich habe mich da auch durchgekämpft und
Und wie
die
fanden
erste
Sie es?
Hälfte,
Das interessiert einen Autor immer.
und ich sage es Ihnen wie immer ambivalent. Kommen wir mal zu der ersten Hälfte. Die fand ich tatsächlich, also vielleicht interessanter für Geschichtsfans. Es hat eine sehr westliche Darstellung, sagen wir es mal so. Also zumindest was diese Imperien angeht in ihren 5 sozioökonomischen Zyklen.
Ich kenne nur die Geschichtsinterpretation. Ich kenne jetzt keine Einordnung nach westlich oder östlich. Wenn Sie mir da auf die
Na,
Sprünge
zum
helfen, wäre ich
Beispiel
sehr
die
dankbar.
ganzen Imperien, die Sie aufgezählt haben, da befindet sich, glaube ich, ein asiatischer Herrscher drunter. Und davon gab es natürlich ein paar mehr. Verschiedene, also es wurde nie explizit genannt, warum jetzt ein Imperium zu Ende ging. Das hatte ja natürlich verschiedenste Gründe. Und ein Aspekt, den Sie immer betrachten, ist halt immer das Geld.
Genau, aber ich glaube, wir müssen das Buch ja doch nochmal lesen, weil natürlich haben wir die ganzen Probleme immer wieder eruiert und aufgezeigt, warum das Römische Reich zugrunde ging, das Byzantinische Reich und so weiter. Und wir haben nur 2000 Jahre zurückgeschaut. Aus dem Grund haben wir natürlich das ein oder andere östliche Reich vielleicht nicht mit aufgenommen, sondern wir haben die wirklich markanten aufgenommen. Natürlich hätten wir noch 5000 Jahre zurückgehen können bis zu den Ägyptern und weiter. Aber uns war einfach mal wichtig, die bekanntesten, die großen Imperien in den letzten 2000 Jahren aufzuzeigen, weil wir hatten mehr tatsächlich. Aber dann wäre das Buch halt nicht 600 Seiten gewesen, sondern wie ursprünglich 1479 Seiten. Das wollten wir dem Leser dann doch nicht zumuten.
Kommen wir zur eigentlichen weiteren Frage. Sie haben vorhin genannt den Goldstandard und dann kommen wir von dem Goldstandard zur großen Depression und dann zur Gründung der Fed. Das leiten Sie dann ein mit auf Seite 155 mit einem Zitat von einem Herrn Rothschild. Also Rothschild zitieren ist immer ein bisschen schwierig, finde ich.
Wieso? War ein kluger
Gut,
Mann.
das mag ich Ihnen nicht absprechen, aber er ist halt beliebt in jeder Verschwörungstheorie, die Sie aufzeigen können.
Ich habe da keinen Zusammenhang zu einer Verschwörungstheorie irgendwie gestrickt oder haben Sie das gefunden?
Nicht explizit, ich rutsche
Warum
das ja
sagen Sie es
immer.
dann, Herr Hess? Warum sagen Sie es dann?
weil ich das Zitat halt auch in diversen Verschwörungsbüchern finde. Und das finde ich
Ja,
halt
aber
immer
das
sehr
ist ja jetzt,
schwierig.
jetzt muss ich kurz intervenieren, weil also das ist jetzt eine Art Kontaktschuld oder Sippenhaft, indem Sie Zitate herausreißen aus dem Buch und sagen, ja, also Sie wollen jetzt praktisch dem Zuhörer suggerieren, also Achtung, der Herr Friedrich ist Verschwörungstheoretiker, weil er hat den Herrn Rothschild erwähnt, der ein sehr seriöser Banker war und ein sehr kluger Kopf war. Also ich habe sogar Bücher von und über ihn gelesen und ich finde, es war einer der genialsten Banker, die Europa jemals gesehen hat. Und weil er jetzt vielleicht einen Hintergrund hat mit einem anderen religiösen Glauben, sei das mal dahingestellt. Aber genau da müssen wir halt aufhören, dass jetzt versucht wird, durch die Medien irgendwas zu framen. Sie erwähnen es und dann sagen Sie aber auch gleich, nee, gut, Sie haben jetzt keine Verschwörungstheorie gestrickt, aber es wurde erst mal erwähnt, um halt so ein Bild zu schaffen. Oh, Achtung, das Buch von Herrn Friedrich ist eine Verschwörungstheorie. Daran leidet ja unsere Gesellschaft, Herr Hess, dass immer versucht wird, Leute in irgendeine Schublade zu stecken, dass wir nicht mehr über Sachen reden können, die zum Beispiel die Allgemeinheit betreffen. Deswegen will ich da auch gleich reinkrätschen, weil Rothschild immer wieder mal erwähnt, aber ich würde niemals daraus irgendeine krude Verschwörungstheorie stricken, weil es ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, was Sie jetzt gerade gesagt haben.
Kann man so sehen, das
Aber nee, Sie
Zitat
sehen Sie an, also
vielleicht.
nee, da, lassen Sie uns doch dabei bleiben, weil ich finde es jetzt hochspannend, weil also ich kriege oftmals solche Anschuldigungen und auch ich kann mich ja selten dagegen wehren, deswegen begrüße ich das ja jetzt sehr, dass ich jetzt mich endlich mal dagegen wehren kann. Sie sehen es ja anscheinend anders. Also Sie denken, ich habe da jetzt versucht, eine Verschwörungstheorie zu stricken. Das möchte ich Sie gerne fragen,
Nein,
welche?
nein. Ich habe nicht gesagt, dass ich eine Verschwörungstheorie stecke. Ich gehe davon aus, dass Sie irgendwie mit versuchen, tatsächlich mit Ihrem Leser auf Konfrontationskurs zu gehen. Sie werfen manchmal Thesen auf, die ich nicht ganz nachvollziehen kann.
Aber das reden, deswegen reden wir ja miteinander.
Ja, deshalb, nein, meine Gegenfrage wäre, Sie plädieren in dem Buch dafür, den Goldstandard praktisch zu reanimieren, wenn ich das verstanden habe.
Genau, das auf jeden Fall, das zeigen ja auch die empirischen Daten. Also ein hartes Geldsystem reguliert natürlich die Ausgabewut von Politikern und zwar egal in welcher Gesellschaftsform. Und das zeigen ja die 2000 Jahre Geldgeschichte. Deswegen haben wir uns ja die Mühe gemacht, in den Rückspiegel der Geschichte zu schauen und auch dezidiert zu gucken, warum sind denn die Geldsysteme immer wieder gescheitert? Und ein limitiertes Geldsystem war immer besser, stabiler, auch für den sozialen Frieden, als wenn dann die Politiker aus dem Vollen schöpfen konnten, einem ungedeckten Papiergeldsystem. Und wir brauchen wieder ein hartes Geldsystem und wir haben ja aufgezeigt, warum. Also jedes Zivilisation, jedes Imperium startet mit einem limitierten, harten Geldsystem, also ein Goldstandard zum Beispiel, ne? Und dann wird es irgendwann über die Zeit aufgeweicht, dann eskaliert das Ganze, die Schulden explodieren und dann hat man gar keinen, dann hat man ein ungedecktes Papiergeldsystem, dann kommen soziale Unruhen, Revolutionen, Krieg und dann kommt der Reset sozusagen und dann fängt man wieder im neuen System mit einem harten Geldsystem an. Bestes Beispiel, was jeder wahrscheinlich nachvollziehen kann, Zweiter Weltkrieg, ne? Wir hatten dann auch auf einmal 1944 wieder die Idee, okay, ha, vielleicht müssen wir doch wieder zu einem gedeckten Geldsystem zurückgehen. Und da hatte man damals den Dollar an Gold gebunden und deshalb bis 1971, man hat es ausgehebelt und jetzt sind wir ja genau wieder in dem Szenario. Wir sehen mehr Unruhen, wir sehen Unzufriedenheit in der Bevölkerung weltweit, wir sehen geopolitische Anfeindungen, wir sehen das Ende von Pax Americana, also der Hegemon der USA ist auf dem absteigenden Ast. Wir sehen geopolitische Anspannungen und jetzt wird, wir haben ein ungedecktes Papiergeldsystem und jetzt wird, wenn der große sozusagen Crash kommt, dann werden wir uns wieder darauf besinnen, ein gedecktes Geldsystem zu implementieren. Und dieses Mal haben wir nicht nur eine Art Goldstandard als Option, sondern sogar noch was ganz anderes, nämlich Bitcoin, das digitale Gold.
Gut, dann kommen wir zum zweiten Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe. In Ihrem Buch kommen die Zentralbanken nicht besonders gut weg. Was haben Sie gegen diese Institutionen?
Ja, gut, schauen Sie raus. Die Institutionen sind nicht demokratisch legitimiert. Diese Institutionen kreieren auf der einen Seite die Krisen selbst und spielen sich dann als Feuerwehr auf. Also sind Brandstifter und Feuerwehr eigentlich de facto in einer Person und sie sind immer entweder zu früh oder zu spät dran und haben die Probleme eigentlich nie gelöst und sie haben die Probleme lediglich mit noch mehr Geld und noch mehr Schulden in die Zukunft verschoben. Und in unserem jetzigen Geldsystem, in dem Fiat-Geldsystem, sind viele Probleme inhärent, nämlich wir haben hier eine Fehlallokation von Geld. Also nur in einem Fiat-Geldsystem, also in einem ungedeckten Papiergeldsystem, ist es möglich, irgendwelche absurden politischen Ziele zu finanzieren, Wahlversprechen zu finanzieren, vielleicht auch die Energiewende zu finanzieren. Und ich sage ja immer, eigentlich müssten die ganzen, ja, Energie- oder Klimakleber sich an der EZB festkleben, weil unser falsches Geldsystem natürlich es erst ermöglicht, dass wir unglaublich günstig Produkte über die ganze Weltmeere schippern, was eine unglaubliche Emission von CO2 bedeutet. Und dann, deswegen haben wir dann jeden, Dienst Dienstag und Donnerstag in irgendeinem Discount irgendwelche billigen China-Plastikwaren für einen Spottpreis und so weiter und auch diese Überflussgesellschaft generell. Aber um auf die Notenbanken zurückzukommen, ich glaube einfach nicht, dass eine Notenbank, eine Zentralbank, heißt sie ja auch oft Zentralbank, also eine Art planwirtschaftlich sozialistische Behörde entscheiden kann, wie der Zins oder die Geldmenge für einen ganzen Kontinent sein soll. Und dass sie scheitert, sehen wir ja am laufenden Band. Die EU hat sich jetzt nicht mit rumbekleckert. Ich habe ja schon erwähnt, die Maastricht-Kriterien wurden schon alle eigentlich gebrochen. Parallel wurde die Bilanzsumme massiv aufgebläht. Und zu guter Letzt natürlich, der Euro hat offiziell seit Einführung schon 40% an Kaufkraft verloren. Das sehen wir ja alle und spüren wir ja auch. Aber wenn man das jetzt gegen einen realen Wert zum Beispiel setzt, gegen Immobilien, gegen Aktien oder gegen Bitcoin, hat der Euro schon 90 bis 99,99% an Kaufkraft verloren. Und das ist immer das Fundament für Unmut, soziale Unruhen und Populisten.
Kommen wir daraus wieder irgendwie raus?
Nee, deswegen habe ich das Buch ja geschrieben. Also unser Geld stirbt. Unser Geld stirbt und es ist eine Trilogie. Das erste Buch hieß ja der größte Crash aller Zeiten, dann die größte Chance aller Zeiten, jetzt die größte Revolution aller Zeiten. Das heißt, man sieht ja die verzweifelten Aktionen der Notenbanken. Man sieht ja, wie jetzt auch fiskalisch versucht wird, das Ganze nochmal zu retten und jetzt einen digitalen Euro einzuführen und so weiter. Das ist lediglich eine Art Spielverlängerung oder Insolvenzverschleppung. Aber sie können das System, also es zeigt auf jeden Fall 5000 Jahre Geschichte sogar, sie können das System am Ende nicht retten. Also es braucht eigentlich dann diese schöpferische Zerstörung, die ja auch Schumpeter als Ökonom dargestellt hat, dass erst was leider kaputt gehen muss, bevor was Neues entstehen kann. Und so wird es leider dieses Mal auch meiner Ansicht nach ablaufen. Die Vergangenheit zeigt einfach, dass es immer so war. Wenn es jetzt anders wäre, wäre es eine große Überraschung.
Was halten Sie vom digitalen Euro?
Nichts. Ich war auch bei verschiedenen Sitzungen der EZB und habe da auch immer wieder mal der Reden von Frau Lagarde gelauscht und auch mit Insidern gesprochen von der EZB, von der Bundesbank. Guter Freund von mir arbeitet relativ weit oben in der Nahrungskette bei der Bundesbank. Fakt ist, sie tut sich ja selbst schwer, die Frau Lagarde zu erklären, was denn der wahre Nutzen oder die wahre Intention vom Euro ist. Und wenn Sie zum Beispiel mit der Frau Barbara Kolm sprechen, die ist bei der Österreichischen Nationalbank, die sagt ganz klar, es gibt keinen Mehrwert, ne? Weil wir haben ja eigentlich de facto schon digitales Geld. Also 96% aller Zahlungen in der Eurozone laufen ja schon digital. Und ich habe das Kapitel genannt, die digitale Diktatur, weil es geht eigentlich de facto nur um Überwachung. Man möchte das Geld programmieren. Das hat ja die Notenbank der Notenbanken in Basel, die BIS, dem Vorsitzenden Carsten Augustin ja auch ganz klar und offen gesagt, man möchte Geld programmieren, eine Art vielleicht Mindesthaltbarkeitsdatum beziehungsweise auch lenken, was wird ausgegeben, wer gibt für was Geld aus und so weiter. Und ich finde, das ist eine brandgefährliche Entwicklung und möchte einfach davor warnen, dass ich glaube, dass es dann eher gegen die Menschen verwendet werden kann im Extremfall. Und deswegen bin ich kein Fan, dass eine einzelne Behörde bestimmt, wie viel Geld man ausgeben darf und dass es dann digitalisiert ist. Weil wenn man einmal in diesem digitalen Gefängnis ist, kann man das Geld auch nicht mehr rausziehen. Man ist immer in der Obhut der Notenbank und wenn man vielleicht das falsche Magazin liest oder wenn man vielleicht jemandem Geld spendet, weil man Assange befreien möchte, dann kann man natürlich auch jederzeit dann liquidiert werden oder eingefroren werden, dann kann man das Geld nicht mehr abheben. Und so kann man ja mit Bargeld zum Beispiel noch legal anonym Sachen kaufen. Ne? Da muss ja nicht jeder wissen, dass ich komplett transparent bin. Welches Sexheftchen ist denn mein Favorite? Ne? Ich habe vielleicht ein anderes wie Sie. Ja? Deswegen will aber auch nicht, dass es vielleicht meine Frau erfährt oder so, ne? Um es mal ganz pauschal zu nennen. Aber nein, Bargeld ist tatsächlich geprägte Freiheit und ein digitaler Euro, der planwirtschaftlich sozialistisch von einer Behörde in Frankfurt gesteuert wird, ist, glaube ich, keine gute Idee, ist in der Vergangenheit immer gescheitert, weil ich ja gesagt habe, die Geldsysteme scheitern immer daran, an einer gewissen Hybris, dass man denkt, man kann planwirtschaftlich bestimmen, was ist die Nachfrage nach der Geldmenge, wie soll der Zins sein und wir wissen, wie es am besten läuft und es hat noch nie funktioniert und wird meiner Ansicht nach auch in der Zukunft nicht funktionieren. Und das war ja die Intention des Buches, die Menschen erstmalig darauf auch vorzubereiten, mental und monetär. Und jeder Leser, und wir sitzen die Leser zu glaube ich, 99% begeistert. Ist ja auch ein Novum, dass ein Buch, was 600 Seiten schwer ist, riesengroß ist mit 100 Abbildungen und welches sich ums Geldsystem beschäftigt, um Geldgeschichte und um Bitcoin oder digitale Währung, es tatsächlich auf die Bestsellerliste geschafft hat. Das ist ja unglaublich, hätte ich ja niemals für möglich gehalten. Also meine Erwartungen wurden alle weit übertroffen, aber dass die Leser merken, okay, und er kann sich selber einen Gedanke machen oder entscheiden, glaube ich das, was die beiden Autoren da schreiben? Ist es nachvollziehbar? Ist es fundiert? Ich meine, wir haben viele Quellenangaben drin und zwar immer Primärquellen, also kein Wikipedia oder so ein Schrott. Oder denke ich anders, dann kann jeder selbst entscheiden. Wir wollen ja nur zum Nachdenken anregen. Wie stelle ich mich auf? Glaube ich, dass das jetzige Geldsystem Bestand hat? Wird die Inflation vorbei sein oder nicht? Und dann kann er dementsprechend auch agieren. Und das ist die Intention dieses Buches.
Muss es immer das Worst-Case-Szenario sein? Also Sie malen tatsächlich sehr schwarz in Ihrem Buch.
Nein, ich reflektiere nur die Vergangenheit, wie es in der Vergangenheit war. Und es ist kein Worst-Case-Szenario, es ist leider das realistischste Szenario. Was wir seit ja, 15, 20 Jahren erleben, seit der Finanzkrise, ist ja, dass die Notenbanken lediglich den Ball immer länger im Spiel halten, dass sie den Kaugummi in die Länge ziehen. Also es sind ja keine wirklichen Veränderungen passiert. Man hat ein bisschen Kosmetik drauf gemacht, ein bisschen Greenwashing zuletzt, aber die Probleme wurden nicht gelöst. Schauen Sie die Schuldenstände an. Allein die USA hat jetzt 130% Verschuldung zum BIP. Das hat leider langfristig noch nie wirklich funktioniert, nicht mal, wenn man die Weltreservewährung innehält. Wir sehen, dass die Schuldenstände immer weiter eskalieren. Wir sehen, die Zinszahlungen sind exorbitant hoch. Wir sehen, wir hatten jetzt den schnellsten Zinsanstieg in der Geschichte der Notenbanken, ja, also von 0 auf über 5%. Das hat natürlich alles zu Kollateralschäden geführt. Wir hatten die Bankenkrise letztes Jahr in den USA. Wir haben jetzt unrealisierte Verluste von knapp 1 Billion Dollar bei den Banken, Regionalbanken in den USA, weil die Anleihen haben. Die Anleihen haben letztes Jahr, also die TLTs, also die 20-jährigen US-Staatsanleihen, haben über 50% verloren. Also die waren volatiler als Bitcoin, das muss man sich mal geben. Also wir sind in einem Paradigmenwechsel. Und das Worst-Case-Szenario ist leider das Wahrscheinlichste. Und da halte ich es tatsächlich dann auch mit dem Sprichwort Prepare for the worst, hope for the best. Also bereite dich auf das schlimmstmögliche Szenario vor, in der Hoffnung, dass es nicht eintritt. Und mit unserer Strategie, ja, ist es sowieso eine Win-to-Win-Strategie, weil wenn es eintritt, dann ist man auf jeden Fall gut abgesichert, besser als der Rest vom Fest. Und wenn es nicht eintritt, dann profitiert man auf jeden Fall von der Inflationierung des Geldsystems und von der Rarheit von limitierten Werten, die man im Portfolio besitzt.
Aber Ihr Ausweg aus einer Krise des Digitalen ist ja auch eine digitale. Warum wird der Bitcoin die Zukunft des Geldes sein?
Weil der Bitcoin zum allerersten Mal das schwächste Glied der Kette aus dieser Geldschöpfungs-Odyssee herausaddiert, nämlich den Menschen. Hinter Bitcoin steht keine Zentralbank, also keine nicht demokratisch legitimierte Notenbank. Hinter Bitcoin steht keine Partei, kein Staat, kein Mensch, kein Unternehmen, kein Vorstand, keine Stiftung. Und das macht es so einzigartig, und das ist die großartige Leistung unter anderem vom anonymen Gründer von Bitcoin, von Satoshi Nakamoto, dass er genau das erkannt hat. Wahrscheinlich hat er genauso wie wir im Buch einfach in die Vergangenheit geschaut und überlegt, warum scheitern Geldsysteme immer und wie können wir endlich ein demokratisches, faires, gerechtes, soziales Geldsystem implementieren, was den Menschen dient und nicht nur einigen wenigen durch den Cantillon-Effekt.
Dann haben wir aber das
Und
Problem. Ja,
ich muss nur eins ergänzen, Entschuldigung. Bitcoin ist halt das erste digitale Gut, was wir auch benennen können, wann das Ende erreicht ist. Wir wissen nicht, wie viel Dollar oder Euro die EZB oder die Fed noch drucken. Wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert. Aber Bitcoin wissen wir durch den mathematischen Code, durch den Algorithmus, dass im Jahr 2140 bei knapp 21 Millionen Einheiten Ende Gelände ist. Und zudem ist Bitcoin grenzenlos. Er ist ohne Vorurteile. Es ist egal, wer Sie sind, wo Sie sind, welches Geschlecht Sie haben, welcher Religion Sie nachgehen, welchen Fußballverein Sie mögen, welchen sexuellen Vorlieben Sie haben. Bitcoin hat keine Vorurteile. Bitcoin liebt tatsächlich jeden. Das heißt, jeder kann sofort am Geldschöpfungsprozess teilnehmen und zensiert niemanden und ist nicht manipulierbar und ist dezentral und deflationär.
Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass aktuell niemand auf die Idee käme, mit dem Bitcoin beim Bäcker zu zahlen.
Ja. Klar, würde ich auch nicht. Wäre ich ja doof, weil ich gehe davon aus, dass Bitcoin wertvoller wird gegenüber dem Fiat-System, also gegenüber dem Euro. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, es ist nicht pragmatisch, keiner verwendet Bitcoin. Naja, es gibt schon natürlich viele Möglichkeiten, Bitcoin zu verwenden. Ich akzeptiere es in meinem Webshop zum Beispiel. Oder Sie können in Cafés, Restaurants damit bezahlen. In El Salvador ist es sogar die offizielle Landeswährung. Und auch da sehen wir einen ganz hohen Absatz von oder einen Umsatz von Bitcoin-Bezahlungen. Und immer mehr natürlich werden auch Bitcoin adaptieren. Ich erwarte sowieso, dass Bitcoin dann eher als Fundament fungieren wird, so wie beim Goldsystem. Da war Gold das Fundament und darauf wurde dann das Papiergeld gesetzt. Und ich hatte aber die Gewissheit, die Sicherheit, das Vertrauen, okay, für $35 bekomme ich eine Unze Gold. Und so wird es auch dann jetzt im Bitcoin-System. Dann keiner wird jetzt mit einem Ledger vielleicht bezahlen, sondern wird es halt irgendeine andere Möglichkeit geben, wo man weiß, okay, dieser Schein, diese Plastikkarte, diese digitale Einheit ist dann hinterlegt mit Bitcoin. So könnte ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Aber die Bitcoin-Adaption geht immer weiter, schreitet immer weiter voran. Ich war jetzt erst vor kurzem in Plochingen, gibt es ja das erste Bitcoin-Hotel der Welt. Ne? Da können Sie alles mit Bitcoin bezahlen. Und dann gibt es um die Ecke, gibt es einen Döner, da können Sie mit Bitcoin bezahlen. Da gibt es einen Kiosk. Also werden immer mehr. Und ich war vor kurzem beim Friseur, da habe ich auch Spaß nur gesagt, ja, kann ich in Bitcoin bezahlen? Dann hat er gesagt, ja klar. Dann war ich völlig überrascht. Dachte ich, okay, was ist jetzt los? Dann habe ich aber tatsächlich auch
Okay.
in Bitcoin bezahlt. Das war lustig. Ja.
Da hätten Sie aber das Problem, wie lösen Sie denn das mit der Volatilität? Also das, was Sie beim Friseur gezahlt haben, kann bedeuten, dass Ihr Haarschnitt übermorgen das Dreifache gekostet hat.
Ja gut, ich habe es ja in dem Moment bezahlt. Ist
Ja, das
mir,
ist
wenn der
richtig.
Preis steigt, wovon ich ja ausgehe, ist es mir egal. Also ich habe ja mich mit Bitcoin beschäftige mich ja seit 2013. Also ich habe meinen ersten Bitcoin bei 300 Euro gekauft.
Herzlichen
Also ich
Glückwunsch.
habe dann auch damals zwei. Ja, danke schön. Ich habe auch 2014 dann für ein Buch aus Kanada mit Bitcoin bezahlt. Dieses Buch würde mich jetzt umgerechnet, darf man gar nicht sagen, ne? Aber viele tausend Euro kosten. Ja, aber gräme ich mich deswegen? Nein, weil Bitcoin war ja ein Experiment. Keiner wusste, ob es damals wirklich dann auch funktioniert. Es war halt einfach was ganz, ganz Neues. Und so ein Asset muss sich erstmal durchsetzen. Und es hat sich ja jetzt emanzipiert. Ja, deswegen mache ich mir da gar keine Gedanken. Also wenn man jetzt Bitcoin ausgibt, dann weiß man ganz genau eigentlich, wenn man das System verstanden hat, dass man natürlich in Zukunft noch mehr Papierfetzen für Bitcoin bekommen wird.
Ja, das ändert jetzt nichts an der These, dass Bitcoin zum Zahlen denkbar ungeeignet ist, genau aus diesem Grund.
Nee, also seh ich nicht so, weil es wird auch natürlich irgendwann mal seinen fairen Preis erreicht haben und es wird ja verwendet weltweit. Es gibt ja Anbieter, es gibt ja Länder, es gibt ja Läden, wo sie es verwenden können. Und ich kenne einige Bitcoin-Maximalisten, die bezahlen alles in Bitcoin. Denen ist es völlig egal, die würden immer Bitcoin verwenden. Und deswegen, ja, ich denke einfach durch die kommenden Krisen, durch die kommende Zeit, durch die Entwertung des Euros und durch das Scheitern des Fiat-Geldsystems werden wir ein neues Geldsystem benötigen. Und die Menschen werden frei entscheiden. Deswegen brauchen wir auch den Wettbewerb der Währungen und des Geldes, was ja auch Hayek immer programmiert hat, werden die sagen, was ist das Werthaltigste? Was war das schnellste Pferd im Stall die letzten Jahre? Und das war natürlich ganz, ganz weit vorne Bitcoin, das erfolgreichste Asset, was die Menschheit jemals gesehen hat. Und alle Papierwährungen weltweit sind gegen Bitcoin eigentlich in der Hyperinflation, also sind komplett entwertet worden mit 99,9999%. Und dann werden wir uns auch überlegen, wie kann das nächste Geldsystem aussehen? Dann werden wir sagen, wir möchten nicht mehr, dass die Staaten, dass die Notenbanken das Geld innehaben, sondern wir müssen endlich, und das hat jetzt Satoshi Nakamoto erschaffen oder geschafft, nämlich Geld und Staat trennen. Und das ist die wirklich einzige Lösung für ein besseres, langfristigeres Geldsystem, was den Menschen tatsächlich dient. Und auf der Basis dann kann man dann sozusagen auf der nächsten Ebene sagen, okay, wir haben das Fundament Bitcoin oder Gold oder whatever. Und darauf wird dann das nächste Geldsystem implementiert werden mit einer Bindung, mit einem Peg.
Haben Sie dann nicht trotzdem noch irgendeine Option, wie Sie die Bevölkerung mitnehmen?
Gucken Sie mal, wir hatten ja einen Goldstandard. Haben Leute damals mit Gold bezahlt? Nein, natürlich nicht. Also deswegen ist überhaupt nicht nötig, dass die Menschen dann Bitcoin verstehen. Die meisten Menschen wissen heute noch nicht mal, wie unser Geldsystem funktioniert. Trotzdem verwendet jeder den Euro. Und das ist das Problem. Also deswegen, wir wurden 1944 auch vor veränderte Tatsachen gestellt. Und es wird auch dieses Mal so laufen, die breite Masse, wenn sie sich nicht informiert. Deswegen ist es mehr so eine Intention, so eine Leidenschaft, dass die Menschen das Geldsystem endlich verstehen und dass sie mein Buch vielleicht lesen, dass sie dann wissen, okay, warum machen wir das jetzt überhaupt? Warum sollte ich Bitcoin verstehen? Warum sollte ich Bitcoin sogar vielleicht besitzen? Und warum wird das nächste Geldsystem digital sein? Und warum wäre es besser, wenn es nicht von der Notenbank kommt?
Sie haben auch ein Kapitel geschrieben, Bitcoin als Investment. Packen Sie mal Ihre Anleitung in drei Sätzen zusammen.
Warum Bitcoin ein gutes Investment ist oder wie
Warum
man
ist
es
Bitcoin ein
kauft?
gutes Investment? Ja.
Erstens natürlich aus der Erfahrung der Vergangenheit. Bitcoin hat alles outperformed in den letzten 15 Jahren. Das erfolgreichste Investment, wie schon erwähnt. Auch letztes Jahr war es das erfolgreichste Investment mit über 160% Wertsteigerung gegenüber Papier. Sie möchten ja, wenn eine Inflation kommt, das schnellste Pferd im Stall haben. Und es war nicht irgendwie eine Nasdaq-Aktie oder der S&P 500 oder der MSCI oder Gold. Es war halt tatsächlich das digitale Gold, nämlich Bitcoin. Und wenn man Bitcoin einmal verstanden hat, weil man es wirklich auch endlich benennen kann in den Einheiten, dann weiß man, dass es halt einfach massiv überlegen ist gegenüber allen anderen Anlagen. Weil sie haben halt ein dezentrales, unabhängiges Geldsystem, was halt nicht manipuliert werden kann, zum Beispiel von der Firma. Also sie sind nicht abhängig davon, wie ist der Quartalsbericht von Bitcoin oder sie können es nicht verbieten, weil es halt dezentral ist. Sie sind nicht abhängig davon, wie die Wirtschaft funktioniert oder ob es eine Rezession gibt oder eine Konjunktur gibt. Also Bitcoin ist halt einfach durch seinen Code rar und es ist demokratisch und es ist grenzenlos. Und das macht es natürlich sehr, sehr, sehr attraktiv. Und nochmal, es gibt weltweit 50 Millionen Millionäre. Das heißt, nicht mal jeder Millionär könnte sich einen ganzen Bitcoin leisten oder kaufen. Und wenn es die Menschheit irgendwann entdecken werden, dass unser jetziges Geldsystem scheitert, dass es vielleicht besser ist, ein System zu haben, was abgekoppelt ist vom Staat, weil der Staat mit Geld nun mal nicht umgehen kann, strukturell gierig ist und immer mehr davon braucht. Und deswegen haben wir auch immer mehr Steuern. Ich meine, in Deutschland haben wir 1 Billion Euro Steuereinnahmen gehabt und trotzdem reicht es nicht. Man braucht noch mehr. Und dann werden die Menschen sagen, okay, was ist das? Das könnte Gold sein, das sind andere limitierte Werte, wie vielleicht Grund und Boden oder vielleicht eine Aktie oder Diamanten oder eben Bitcoin. Und Bitcoin ist halt das einzige Gut, was wir wirklich endlich benennen können.
Ich würde mal Zweifel anmelden, dass Menschen so reagieren. Also mit Immobilien,
Dürfen
ja,
Sie, dürfen Sie.
mit allem anderen auch. Aber dass sie auf die Idee kommen werden, dann in Bitcoin zu setzen, was wiederum digital ist, das scheint mir ein bisschen utopisch. Aber ich lasse mich gerne überraschen.
Naja, gut, also genau, bitte, bitte, also die Vergangenheit lügt sie ja jetzt schon, straft sie jetzt schon Lüge, weil immer mehr Menschen interessieren sich für Bitcoin. Wir sehen ja, dass immer mehr Menschen Bitcoin-Wallets haben, Bitcoin besitzen. Wir sehen die Umsätze bei Coinbase, die aktiennotiert sind, die haben alle Erwartungen übertroffen. Also deswegen, es dauert, ne? Also Hemingway hat ja gesagt, gradually, then suddenly, also erst langsam und dann auf einmal plötzlich. So sind auch die technologischen Entwicklungen durch den Lindy-Effekt und es sind dann exponentiell und so wird es auch bei Bitcoin sein. Deswegen bin ich völlig entspannt, weil wir sehen ja jetzt schon, die Emanzipationsphase von Bitcoin ist ja gigantisch. Ich meine, Bitcoin ist 15 Jahre jung und noch vor wenigen Jahren ignoriert, dann erst belächelt, dann bekämpft und jetzt sogar adaptiert von der Wall Street. Also Heureka, es gab noch nie eine größere Erfolgsgeschichte als das. Deswegen entweder liegt die ganze Wall Street mit den klügsten und reichsten Köpfen der Welt schief oder Herr Hess hat recht.
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube nur, dass es ganz viele Gold.
Warum nicht? Kann ja sein. Die
Ach,
Wall Street lag ja
das.
oft falsch.
Ja, aber ich lag genauso oft falsch. Aber also an der Wall Street gibt es mehr Goldgräber als alles andere. Hype-Trend für Spekulanten.
Ja, mag sein, werden wir sehen, klar.
Ja. Wo wir vorhin dabei waren, die Deutschen und das Geld, das ist ja noch ein schwierigeres Thema. Die mögen sogar noch Bargeld.
Ja, deswegen habe ich ja das Buch geschrieben, Herr Hess. Genau
Ach
deswegen.
so,
Und ich bin ja nicht
okay.
jemand, ich sage ja, Diversifikation ist das A und O. Und wichtig ist, dass die Menschen erstmal das Geldsystem verstehen, dann Bitcoin verstehen. Und deswegen haben wir ja versucht, diese Komplexität von Geld, Wirtschaft, Finanzen, Inflation, Zyklen und vor allem auch Bitcoin oder digitaler Euro so herunterzubrechen, so zu übersetzen, dass es wirklich jeder versteht. Und es ist uns wohl ganz gut gelungen auf den knapp 600 Seiten. Sonst wäre es wahrscheinlich kein Bestseller, würde nicht weiterempfohlen werden und wäre jetzt nicht schon in der dritten Auflage.
Sie sagten vorhin, Sie hatten vorher noch 1000 Seiten extra gefühlt. Haben Sie noch ein zweites Buch in der Schublade?
Also wär locker möglich, tatsächlich. Wir werden auch jeden Fall ein, zwei Kapitel dann nochmal online veröffentlichen, die es einfach nicht ins Buch geschafft haben. Aber ja, also momentan
Okay.
nicht. Also dieses Buch, es ist tatsächlich wahrscheinlich die Quintessenz meines Lebens, meines Schaffens, weil da ist alles drin, was ich weiß und auch nochmal eine Art Zusammenfassung der vorherigen 6 Bücher, die Quintessenz sozusagen. Und deswegen bin ich jetzt erstmal sehr, sehr glücklich und stolz, weil ich habe für kein Buch länger recherchiert und geschrieben als für dieses, nämlich über 2,5 Jahre und wie gesagt von fast 1500 Seiten dann zusammengedampft als Konzentrat auf verständliche knapp 588 Seiten.
Sie hatten relativ viele, sagen wir mal, popkulturelle Einlagen in dem Buch. Auch verständlicherweise, ich würde gerne mit einer enden, die heißt, heute sagen wir die Apokalypse ab. Ist aus welchem Film?
Das weiß ich nicht.
Pacific Rim, großer Actionfilm von vor 10 Jahren oder so.
Liebe ich, ja, war
Jedenfalls,
großartig, tatsächlich.
ich wäre tatsächlich dafür, die Apokalypse noch ein bisschen zu verschieben. Also, oder vielleicht die Revolution nicht ganz so drastisch durchzuführen, wie Sie gerne in Ihrem Buch hätten. Aber wir werden dann sehen, wer dann von uns beiden recht hat
Also
und
vorab,
würden.
die Apokalypse will ja keiner hoffentlich, das will ich ja auch nicht. Und die Revolution ist ja eine friedliche Revolution. Das ist ja das Ziel eigentlich, nämlich dass Bitcoin eine Friedenstechnologie ist und dass jetzt nicht irgendwie erst die Menschen auf die Straße rennen müssen, sich die Köpfe einschlagen müssen, wonach es ja leider aussieht, oder dass wir hier auf einmal einen Krieg sehen, wonach es ja auch sich anhört, wenn man sich die Kriegsrhetorik der letzten Wochen, Monate anhört, oder auch die geopolitischen Anspannungen, die immer mehr zunehmen, leider. Aber ja, also bin ich bei Ihnen gerne. Mir geht es auch gar nicht ums Recht behalten oder nicht Recht behalten. Mir geht es darum, die Menschen zu informieren, dass sie sich vorbereiten können, zum Nachdenken anzuregen. Und das ist das glorreiche Ziel. Aber gerne, wenn es dann soweit ist, das eine oder das andere eintritt oder nicht eintritt, dann können wir gerne dann nochmal sprechen. Freue ich mich jetzt schon drauf.
Dann nochmal, das Buch heißt Die größte Revolution aller Zeiten, erschienen im Finanzbuchverlag, 588 Seiten, geschrieben von Marc Friedrich und ich bedanke mich.
Sehr gerne, es hat mir großen Spaß gemacht, gerne jederzeit wieder und viel Spaß den Zuhörern.
Das war unser großes Interview und dann schauen wir mal, wohin das alles führt. Infos und Link zum Buch haben wir natürlich in unserem Podcast-Blog und auf brokervergleich.de. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wie immer haben wir für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember die Entwicklung unserer Robo-Advisor im Echtgeldtest betrachtet. Das gilt natürlich auch für 2023 und dort ergibt sich ein ziemlich positives Bild. mit Performance-Ergebnissen von plus 4 bis plus 23,5%. Ganz vorne, dem Rest des Feldes enteilt, die Establi Vermögensverwaltung. Dahinter, mit einem Plus von 12,3%, landet Fidelity Wealth Expert. Und der Warburg Navigator beschließt mit plus 11,5% die Top 3. Wer sich auch für die Aktivitätsübersicht der 24 Anbieter interessiert und einen Blick auf die Risikomanagementbewertung werfen will, der kann das jetzt bei brokervergleich.de. Auch hier haben wir einen Link im Text gesetzt. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned.